HR3. Bärbel Schäfer, der Sonntagstalk in HR3.
Guten Morgen, ich sende ja aus Frankfurt. Aus einer Stadt, aus der größten Stadt in Hessen. Und um mich herum, unmittelbar, ist jetzt kein Wald. Aber der Wald ist heute unser Thema. Und wann waren Sie das letzte Mal im Wald? Haben einen richtigen Waldspaziergang gemacht? Wenn das schon etwas länger her ist, dann sollten Sie unbedingt dranbleiben. Denn wir machen Sie heute wieder neugierig auf den Wald. Denn im Wald passieren ganz ungewöhnliche Dinge. Das sagt auf jeden Fall Deutschlands bekanntester Förster Peter Wohleben. Und am Donnerstag in dieser Woche kommt sein Bestseller in die Kinos, Das geheime Leben der Bäume. Heute ist er schon mein Gast hier im HR3 Sonntagstalk. Guten Morgen, Peter Wohleben.
Guten Morgen, Frau Schäfer.
Kennt der Wald eigentlich den Morgen?
Ja, klar. Der Morgen im Wald ist schon was Besonderes, und zwar deswegen, weil Bäume auch schlafen. Es ist tatsächlich ein neuer Forschungszweig in der Biologie, in der Pflanzenbiologie, Das Schlafverhalten von Pflanzen und auch von Bäumen. Was der da genau macht, wovon er träumt, das wissen wir natürlich nicht, aber man kann mit Laserscans vermessen, dass Bäume nachts die Zweige ein bisschen hängen lassen. Und mit Sonnenaufgang gehen die wieder hoch. Das hat nichts mit dem Wasserdruck im Baum zu tun, weil der nimmt nämlich nachts zu. Da müssen die Zweige eigentlich hochgehen. Also wir wissen, wie das aussieht, wenn Bäume schlafen. Aber was in dem Baum abläuft, das wissen wir natürlich
nicht. Das Warum ist also noch nicht geklärt. So wie bei uns bei Menschen der Herzschlag ein bisschen runterfährt und wir uns natürlich auch regenerieren, muss das ja auch eine Ursache haben. Ob die Löffelchen liegen oder Rückenschläfer sind, das wissen wir natürlich auch nicht, ne?
Na gut, bei Bäumen ist das ist relativ einfach festzustellen, weil die bleiben einfach stehen, die langsamen Kerle.
Aber die schlafen im Stehen, wie Pferde.
Aber was wir wissen ist, dass wenn man den Schlaf stört bei Bäumen, zum Beispiel bei Stadtbäumen, wo die Beleuchtung die ganze Nacht brennt, neben einem Baum, so eine Laterne zum Beispiel, diese Bäume werden nicht so alt. Ne? Also das würde Menschen auch so gehen, wenn man 24 Stunden Licht brennen hätte.
Das ist ganze eigentlich eine Foltermethode, ja, ne, bei Menschen.
Das ist eigentlich eine Foltermethode. Und deswegen, ohne Flachs, sollte man nachts, zumindest dort, wo man sich's leisten kann, aus welchen Gründen auch immer, die Beleuchtung abschalten.
Lichtverschmutzung ist sowieso ein großes Thema, aber darüber reden wir bei Ihrem nächsten Film, Peter Wohleben. Heute reden wir über den Wald. Was empfinden Sie denn noch, wenn Sie einen Wald betreten?
Das kommt ganz darauf an. Also wenn es so eine olle Fichtenplantage ist, dann tun mir die Bäume leid. Aber wenn es ein schönes Schutzgebiet ist, wo die Bäume wild leben dürfen, dann atme ich auch auf, weil ich einfach weiß, wenn die Bäume sich wohlfühlen, dann fühle ich mich auch wohl.
Ich weiß, Sie sind ein Verfechter des Urwaldes und Sie pflegen und betreuen ja einen echten deutschen Urwald in der Eifel. Aber erklären Sie mir doch nochmal den Unterschied zwischen einer fiesen Fichtenplantage und einem Waldbereich, den Sie lieben.
Also dazu gehen wir am besten auf die Insel Borneo, weil alles, was weit weg ist, können wir uns in dem Fall besonders gut vorstellen. Also Borneo, tropischer Regenwald, Orang-Utans, das weiß jeder, wie schön das sein kann. Und wenn das alles abgeholzt ist und da steht eine Ölpalmplantage, dann wissen wir, das ist alles ganz dramatisch. Diese Vorgänge haben wir bei uns schon vor Jahrhunderten gehabt und aufgeforstet wurde eben nicht mit Ölpalmen, sondern mit Fichte und Kiefer und anderen Baumarten. Und wir haben uns mittlerweile so dran gewöhnt, dass wir sagen, ah ja, das ist Wald.
Und dabei ist es für Sie?
Für mich ist das eine Plantage letztendlich wie ein Maisfeld in groß. Und das war damals auch legitim, muss man sagen. Die Leute haben nicht bei Nachhaltigkeit an Ökologie gedacht, sondern die wollten Holz, Holz, Holz haben. Das liefern solche Plantagen ja auch. Aber den ganzen Lebensraum, das sind ja Zehntausende von Arten, die dann von den Buchen, Eichen, Ahorn, Eschen und so weiter abhängen. Für die ist das natürlich nichts.
Das heißt, unsere Lyriker und all die Romanautoren haben einfach diese Plantagen dann beschrieben. Was war denn da, bevor die Plantagen kamen?
Also gehen wir am besten zurück in die Römerzeit. Tacitus zum Beispiel, der beschreibt ja diese schauerlichen, dunklen germanischen Buchenwälder, die für die Germanen natürlich nicht schauerlich waren. Die waren froh, dass die Legionen da nicht so gut durchkamen. Mhm. Also ein echter Urwald ist zum Beispiel sehr, sehr, sehr gut zu belaufen, weil es Lichtmangel am Boden ist, da wächst nicht viel, da liegt auch nicht ganz so viel kreuz und quer, wie man sich das so im Allgemeinen vorstellt. Da kann man also gut durchlaufen, es sind mächtige alte Bäume, hier und da ist mal einer umgefallen. Das wäre so ein Urwald. Und was wir aus der neuesten Forschung wissen, dass alte Laubwälder, also echte Urwälder haben wir in Deutschland ja nicht mehr, aber sehr alte Laubwälder sich im Sommer im Vergleich zu einer Stadt wie Frankfurt oder Berlin oder Hamburg im Schnitt um 15 Grad runterkühlen. Also wenn es bei uns in den Städten 40 Grad heiß ist, dann ist es in so einem alten Buchenwald nur 25 Grad.
Und bei dem Klimawandel, der ja gerade aktuell das Thema ist, wäre das natürlich ein Argument für genau diese Form von Wald. Ich merke schon, lieber Peter Wohlleben, wir haben einiges zu besprechen heute an diesem Sonntagvormittag. Also vergessen wir Peter und der Wolf. Heute ist Peter und der Wald angesagt. Ich freue mich, dass Sie mein Gast sind im HR3 Sonntagstalk. Gleich mehr mit Ihnen. Heute ist Sonntag und wir alle wissen ja, Bücher über Diäten, Daten und Datencrash, das sind Bücher, die wir an der Spitze der Bestsellerliste kennen. Die meisten von uns, die gerne lesen. 2016 aber hat ein Förster aus der Eifel uns alle überrascht mit seinem Buch Das geheime Leben der Bäume. Es ist ein Megaseller geworden, ein richtig großer Erfolg und ab Donnerstag ist es im Kino. Also viel passiert in den letzten 3 Jahren. Der Autor ist heute mein Gast hier im HR3 Sonntagstalk, Peter Wohlleben. Wie fühlt sich das denn jetzt an, wenn das Ganze jetzt so groß wird?
Es ist ja immer so ein bisschen wie eine Prüfung auch, ne? Dass man immer schaut, man hat da was gemacht. Ich bin ja gar nicht maßgeblich beteiligt im Sinne von Gestaltung. Ich komme da zwar drin vor, aber natürlich hat Jörg Adolf als Regisseur die Fäden gezogen. Also mir hat es gut gefallen, aber ich bin ja befangen. Aber die ersten Reaktionen sind Gott sei Dank sehr, sehr gut. Es ist für mich nach wie vor...
Gut, Familie und Freunde findet das natürlich immer toll, was sie machen.
Nee, also ich achte da schon auf die Pressemitteilung. Übrigens, meine Frau ist eine ganz, ja, ich würde sagen sogar objektive Kritikerin. Also wenn ich irgendwas mache, sagen wir mal Buch oder Fernsehen oder sonst irgendwas, und ich habe einen schlechten Tag, das sagt die mir sofort.
Wenn Sie jetzt sagen, es ist so ein bisschen wie eine Prüfung, dann heißt es ja, man kann reüssieren, also man kann gut abschneiden oder man kann eben auch verlieren bei einer Prüfung. Was wäre denn für Sie eine Niederlage?
Nein, also eine Niederlage in dem Sinne gibt es nicht. Ne? Also ich möchte den Menschen einfach Freude bringen, das Ökosystem Wald näher bringen. Und wir haben einfach schon ganz tolle Rückmeldungen auch von Bürgerinitiativen, von Waldfreunden, von Menschen, die sich vor Ort um den Wald kümmern, die den Film auch nutzen, weil er auch politische Aussagen enthält. Aber eben auch diese tollen Bilder über das Sozialleben der Bäume. Also eine Niederlage in dem Sinne gibt es nicht. Für mich ist das eigentlich schon Bundesliga, dass das Buch überhaupt verfilmt worden ist. Ich habe keine Ahnung, wie viele Bücher das pro Jahr in Deutschland trifft, aber ich glaube nicht allzu viele.
Ich fand faszinierend diese, ich weiß nicht, wie man diese Kamera nennt, aber mit einem ganz, ganz tollen Objektiv hat man ganz nahe Aufnahmen, aber man läuft auch durch den Wald und hat das Gefühl, man ist wirklich direkt an ihrer Seite und atmet diesen Waldboden und die Bäume ein. Also für alle Stadtkinder, die sollten sich den Film sowieso mal angucken, oder?
Ja, gerne. Und dann anschließend rausgehen. Also das ist eigentlich so, das meine ich auch mit Prüfung, wenn das die Leute animiert, zu sagen, boah, das gucke ich mir jetzt mal in echt an, dann habe ich eigentlich gewonnen. Und ob das jetzt 1.000 oder 100.000 oder 1 Million sind, 1 Million wäre mir natürlich lieber, gar keine Frage. Aha. Aber wirklich aus dem Grund, dass ich sage, dann verbinden sich Menschen mit Wald, mit mächtigen alten Bäumen besser und die schützt man dann auch automatisch. Ne? Und da fehlt es eben in Deutschland.
Ist das Ihr Ansatz? Ist das die Mission zu sagen, auf der einen Seite neugierig machen und auf der anderen Seite der Schutz?
Ja, und zwar nicht der Schutz mit erhobenem Zeigefinger. Ich glaube, davon haben wir mittlerweile genug. Wenn ich denke, wie das mit dem Walfang geklappt hat, ne, die meisten Leute von uns haben noch keinen Wal gesehen, geschweige denn, dass sie Meeresbiologen sind. Und trotzdem sind wir alle gegen Walfang. Und die letzten alten Laubwälder mit mächtigen Bäumen, wenn wir dazu eine Beziehung aufbauen wie zu Walen, wenn wir sehen, und die reagieren ja tatsächlich auch so, nur halt blöderweise sehr viel langsamer, wenn man das aber mitbekommt und empfindet Mitgefühl mit diesen Bäumen, dann geht der Rest automatisch.
Haben Sie einen Lieblingswald in unserem Land?
Also es ist der Wald bei mir zu Hause und das klingt jetzt ein bisschen sehr banal. Ja, logisch.
Der Gaulsche Wald.
Genau, ein bisschen Reklame für die Eifel. Ne?
Die Eifel ist sowieso sehr schön, muss ich ja mal sagen, weil ich ja lange in der Region gelebt habe. Die hat ganz raue Seiten, aber auch sehr poetische Seiten. Die ist sehr abwechslungsreich.
Und halt sehr dünn besiedelt und gleichzeitig sehr bergig. Und wir haben da eben in Wershofen dieses Urwaldschutzprojekt. Und deswegen komme ich drauf. Schöne Wälder gibt es ganz viele in Deutschland. Bei dem weiß ich aber, dass der absolut geschützt ist. Da passiert gar nichts mehr drin, zumindest nicht aktiv durch den Menschen. Also durchlaufen kann man da. Und das, dann entspanne ich mich, weil ich einfach weiß, den Bäumen passiert hier nichts. Da kann man schöne wissenschaftliche Beobachtungen machen. Wir haben auch Forscher dort regelmäßig draußen, die möglicherweise gerade eine neue Art entdeckt haben. Das ist aber noch so ein bisschen unter Verschluss. Da können wir vielleicht bei Gelegenheit nochmal drüber sprechen. Also es ist ein spannender Wald, es ist ein geschützter Wald. Und deswegen bin ich halt besonders gern da. Und wie der Zufall es will, der liegt gerade vor der Haustür.
Ja, praktisch. Eine neue Art oder eine alte, die jetzt wieder entdeckt wurde?
Nein, eine neue Art. Tatsächlich eine neue Art. Wie gesagt, da möchte ich noch nicht drüber sprechen, weil das Wissenschaftler nicht mögen, wenn man Dinge...
Wenn Sie bei mir sowas andeuten, Herr Wohlleben, ist das natürlich gemein. So ankratzen, anteasen.
Also ich verspreche, ich werde es sofort veröffentlichen, wenn die mir grünes Licht geben. Das wird, aber das muss noch genetisch analysiert werden und so weiter. Das ist alles ein bisschen kompliziert. Aber das ist halt spannend. Also man kann nicht nur im tropischen Regenwald neue Arten entdecken, sondern sogar in Deutschland, vorausgesetzt, man lässt den Wald mal hier und da in Ruhe.
Okay, darüber wollen wir heute ja sowieso sprechen, dass man den Wald ein bisschen mehr in Ruhe lassen muss. Aber jetzt senden wir ja aus Hessen und von daher bei aller Liebe zur Eifel, lassen Sie uns doch nochmal sagen, was ist denn eine Waldregion hier in Hessen, die Ihnen gefällt? Oder haben wir nur diese Plantagen?
Nein. Also Hessen hat tolle Wälder im Taunus oder der Nationalpark ist natürlich auch ganz toll. Kellerwald-Edersee, das ist ja ein Buchen-Nationalpark. Wir haben ja in Deutschland richtige Buchen-Nationalparks und das ist ja unser ursprünglicher Wald. Haben wir ja nur zwei, ansonsten noch im Hainich. Also von daher ist Hessen ganz vorne mit dabei mit tollen Buchenwäldern.
Oh, jetzt kann ich hier auch wieder rausgehen aus dem Studio. Ja. Schütz.
Nein, also ich war auch schon in verschiedenen Wäldern in Hessen, muss sagen, ja. Hessen ist ja neben Rheinland-Pfalz prozentual gesehen führend im Waldanteil. Ich glaube, es sind 41% oder so der Landesfläche, die bewaldet ist. Also insofern ist das schon schön.
Ja, das sagen Sie jetzt natürlich, lieber Peter Wohlleben, weil Sie Förster sind heute, mein Sonntagsförster. Und es ist ja auch klar, dass Sie den Wald gut finden. Aber warum Sie immer wieder mit der Försterausbildung in unserem Land hadern, das müssen Sie mir gleich mal erklären hier im hr3 Sonntagstalk. Peter Wohlleben ist heute mein Gast hier im hr3 Sonntagstalk und schon als kleiner Junge wollte er Naturschützer werden. Mittlerweile leitet er eine Waldakademie, schreibt Bestseller über Bäume und seit Donnerstag läuft im Kino sein Film Das geheime Leben der Bäume. Wenn man Abiturienten fragt, lieber Herr Wohlleben, wollen ja viele studieren. Wollen auch viele Förster werden oder gibt es Nachwuchsbedarf?
Also es gibt Nachwuchsbedarf, das hat man jetzt gesehen, dass man zu lange gespart hat, eigentlich wie in allen Bereichen des öffentlichen Dienstes, aber es gibt auch Gott sei Dank ein großes Interesse und ich persönlich kann nur nach wie vor sagen, ja, es ist ein schöner Beruf, kann ich nur empfehlen.
Aber Ihr Blick auf die Ausbildung bei Förstern ist ja vielleicht ein anderer derjenigen, die diese Ausbildung momentan leisten, weil es wird ja in vielen Bereichen eher gelehrt in Richtung klassische Forstarbeit. Gefällt Ihnen der Ausbildungsweg, so wie er momentan läuft?
Da muss ich sagen, ein klares Jein. Also überwiegend nicht. Es hängt ja immer von den Professoren ab, muss man auch sagen. Aber in den meisten Fällen ist es leider in Richtung Forstindustrie. Da geht es also schwerpunktmäßig um die Holznutzung mit Schwerstgerät. Und das gefällt mir natürlich nicht, weil das die Wälder eben Richtung Plantage entwickelt. Und das haben wir gerade in den letzten zwei Jahrzehnten nochmal massiv gesehen.
Jetzt ist es ja so, wenn wir alle einige Jahre nach der Ausbildung oder dem Studium in unserem Beruf erlebt haben, dann wird ja aus dem Traumberuf vielleicht auch eine Alltagsbetrachtung, wo man sagt, naja, vielleicht hätte ich mich dann doch anders entscheiden sollen. Ist das immer noch Ihr Traumberuf?
Es ist nach wie vor mein Traumberuf, wobei mein Traumberuf eigentlich Naturschützer ist und das kann man ja nicht richtig lernen. Also ich wüsste zumindest nicht, dass es das mit der Bezeichnung gibt. Also das wollte ich schon als kleines Kind werden.
Der Naturschutzbund, der bildet natürlich auch die NABU-Jugend aus. Wäre das etwas oder?
Ja, für mich jetzt nicht mehr.
Nicht mehr für Sie, aber so als erste Schritte, weil Sie sagen, es gibt dafür keine Ausbildung.
Ja, so als erste Schritte sicherlich. Also kann man nur empfehlen. Wir machen das bei uns auch, dass wir Waldführer ausbilden, damit eben auch Kindergruppen stärker daran geführt werden. Für mich selber ist es nach wie vor ein Traumberuf und zwar, weil ich ihn abgewandelt habe. Also über ökologische Forstwirtschaft, die ich seit 25 Jahren betreibe, bis hin eben zu der Waldakademie, wo das Ganze breiter aufgestellt wird und eben auch erforscht wird und noch sanfter läuft von den Methoden. Also ich fühle mich mittlerweile sehr, sehr wohl mit dem Beruf, aber es hat ein paar Jahre gedauert.
Wie geht's dem deutschen Wald eigentlich?
Ja, ist die Frage, welchem? Also wenn es echter Wald ist, das kann man von maximal 20% der Fläche sagen, die so halbwegs natürlich oder naturnah ist, da muss man sagen, denen geht's gut. Und diese hart bewirtschafteten Waldflächen, da stirbt natürlich momentan ein ganzer Teil ab.
Womit hat das zu tun?
Das hat mit der Bewirtschaftung zu tun. Also wenn Sie mit einer schweren Maschine über Waldboden fahren, so ein Waldboden ist wie ein Schwamm, der speichert jetzt den ganzen Winterniederschlag und den rufen die Bäume im Sommer ab. Und wenn Sie diesen Schwamm kaputt fahren mit schweren Gerät, also Sie zerdrücken den, der richtet sich leider nie wieder auf. Das heißt, er speichert dann fast kein Wasser mehr und dann verdursten die Bäume im Sommer ganz, ganz schnell. Jetzt kommt der Klimawandel dazu und der bringt das fast zum Überlaufen und deswegen sterben diese so hart bewirtschafteten Plantagen jetzt eben als erstes ab.
Wenn die dann tot sind, was wird darauf dann wieder gepflanzt? Wieder eine Plantage oder lernt man dazu?
Nicht so schrecklich viel. Es sind ja aktuell 800 Millionen Euro von der Bundesregierung zur Verfügung gestellt worden, um das wieder aufzuforsten. Also aufforsten heißt Plantage. Und wir plädieren mit einer Reihe von Wissenschaftlern dafür, das einfach erstmal die Natur probieren zu lassen. In den allermeisten Fällen kriegt die das wie seit 300 Millionen Jahren ganz prima alleine hin. Und wenn es dann nicht funktionieren sollte, dann kann man ja noch ein bisschen nachpflanzen.
Wie misst man denn eigentlich die Qualität eines Waldes?
Das ist ganz schwer zu sagen. Dazu müsste man ihn ja verstehen. Und wir haben in Deutschland schätzungsweise nur 10-15% aller Arten überhaupt entdeckt. Jetzt muss man sagen, Moment mal.
So wenig?
Ja, genau.
10-15%.
Das sieht man doch alles. Das sind die kleinen, die Bakterien zum Beispiel. Es gibt wahrscheinlich Hunderttausende von Bakterienarten. Und wie wichtig die sind, merken wir alle, wenn wir krank werden, was so eine einzelne Bakterienart bewirken kann.
Ich habe so einen bakterienbefallenen Mann gerade zu Hause. Schlimm.
Ja, sehen Sie mal. Ne? So, und das ist nur eine Bakterienart. Und bei Hunderttausenden wissen wir gar nicht, wie das alles zusammenspielt. Also die kennt man gar nicht. Wir wissen, klar, wenn man einen Baum absägt, man pflanzt einen, der wächst. Aber was das genau bewirkt, das weiß man dann eben nicht. Und deswegen plädiere ich eben dafür, vorsichtiger mit dem Wald umzugehen, um dieses fein austarierte Gleichgewicht nicht zu stören. Weil auch mit dem aktuellen Klimawandel kommen ungestörte Waldökosysteme noch gut zurecht.
Also, ich merke schon, der Wald ist ein Politikum. Und ob der Film Das geheime Leben der Bäume damit auch politisch ist, das müssen wir gleich klären, lieber Peter Wohlleben. Und natürlich auch nochmal, ob die Kinder still sein müssen im Wald, das dürfen wir nicht vergessen. Oder schreien dürfen, so wie Kinder eben sind. Und warum es unter Bäumen echte Liebespaare gibt. Ja, wir haben viel zu besprechen heute an diesem Sonntag. Und ich freue mich, dass Sie mein Gast des Tages sind. Ja, es ist manchmal schmerzlich, ein Mensch zu sein, menschlich zu sein. Aber manchmal ist es, glaube ich, auch ganz schön hart, eine Pflanze zu sein. So verstehe ich jedenfalls heute meinen Gast hier im HR3 Sonntagstalk, einen echten Baumversteher, Förster und Bestsellerautor Peter Wohlleben. Pflanzen sind Lebewesen, das lernen wir ja alle in der Schule. Und trotzdem behandeln wir sie oft so richtig mies, als wären es leblose Gegenstände. Wir kappen ihre Wurzeln, damit sie nicht zu hoch wachsen. Wir betonieren sie ein, wir verbrennen sie sogar. Peter Wohlleben, ist dann für Sie ein knisterndes Kaminfeuer letztlich nur ein brennender Baumkadaver?
Nein, also bei mir knackt das auch im Ofen, weil ich das einfach schön finde, so ein Kaminfeuer. Aber Holz, das sind Baumknochen. Und wenn wir uns jetzt vorstellen würden, wir würden da Walknochen in den Ofen schieben, da wäre uns wahrscheinlich ein bisschen mulmig zumute. Es sind wirklich Baumknochen. Nichtsdestotrotz ist es aber legitim, die zu nutzen.
Jetzt haben wir eben schon gesagt, wir wollen ja die HR3-Hörer und Hörerinnen mit den Kindern auffordern, sich nicht nur den Film vielleicht anzuschauen, ja, das geheime Leben der Bäume und viel Neues über dieses faszinierende Grün, was ja oft direkt im Umfeld unserer Städte dann eben auch ist oder viele wohnen vielleicht am Wald, rauszugehen in den Wald. Sollen die Kinder da leise sein?
Auf gar keinen Fall. Das ist ja langweilig. Also in allererster Linie muss man sagen, die Kinder sollen Spaß haben. Wenn der Wald ein Ort ist, wo man dies nicht darf und das nicht darf und muss dann noch sehr weit laufen und hat keine Lust mehr, dann verliert man die dann auch und zwar auf Dauer. Also, wenn Kinder schreien, erstmal entspannen die sich und die Tiere entspannen sich zeitgleich auch, weil Jäger machen das ja nicht und die Tiere sind nicht doof. Die wissen, aha, wer schreit, schießt nicht. Also sind das keine Jäger und deswegen ist es tatsächlich so, entspannen die sich und man kann mit Kindergruppen oft die besten Wildbeobachtungen machen.
Aha, da denkt man natürlich genau, die sind so hibbelig und so unruhig und tragen so knallige Farben, da rennt das Wild sofort weg. Sie machen andere Erfahrungen in Ihrer Waldakademie.
Also ich mache erstmal andere Erfahrungen und zum zweiten, Stichwort knallige Farben, das Wild ist mehr oder weniger farbenblind. Also
ach so.
Die meisten Wildtiere können nur, also die Säugetiere können nur blau oder nicht blau sehen. Also
okay. Wenn
sie sich tarnen wollen, dann können sie knallorange anziehen, knallgrün, knallgelb.
Nur eben blau, nicht blau.
Blau nicht, dann fallen sie auf.
Ach so, guter Tipp. Dumm, dass ich mir gerade eine blaue Jacke gekauft habe. Jetzt ist dieses Ökosystem ja Wald sehr, sehr fein austariert. Und wenn man sich das Leben der Bäume im Kino anschaut, hat man das Gefühl, man erfährt sehr viel Neues. Haben Sie während der Dreharbeiten auch noch mal was Neues erfahren?
Ja, aber eher in Bezug auf die Menschen. Ne? Und das finde ich eben das Spannende. Wir waren zum Beispiel bei einem kleinen Indianerstamm. Die hatten mich vor Jahren schon mal um Hilfe gebeten. Also ist wirklich ein sehr kleiner Indianerstamm mit 22 Mitgliedern. Deren Urwald soll abgeholzt werden. Von der Holzindustrie und zwar auf einer Größe von 500 Quadratkilometern. Und wir haben uns auch getroffen.
Wo ist das? In Nordamerika, in Kanada?
Stimmt, das sollte man vielleicht dazu sagen.
Ja.
Das ist in British Columbia, gegenüber von Vancouver Island. Also wirklich ganz weit weg von der nächsten festen Straße. Und für mich war interessant, also der Häuptling war dabei, aber auch die Forstindustrie, dass die Argumente der Forstindustrie identisch sind mit denen in Deutschland, in Polen, in Schweden. Also man kann hinkommen, wo man will. Es sind überall dieselben Probleme, überall dieselben Behauptungen und überall aber auch Menschen, die sich ganz, ganz stark für den Wald einsetzen. Und das finde ich eben das Beruhigende daran. Das sind nicht nur bei uns Fridays for Future oder Hambacher Waldbesetzer, sondern das gibt es überall auf der Welt. Das muss man vielleicht ein bisschen besser vernetzen und das sehe ich auch als eine meiner Aufgaben.
Also national passiert es schon, aber international passiert diese Vernetzung nicht?
Also die passiert meines Erachtens noch zu wenig. Ich sage mal ein Beispiel. In Schweden haben wir den ältesten Baum der Welt besucht, so eine Fichte, die sieht wirklich ganz mickrig aus, fast 10.000 Jahre alt.
Aber ihr Glück in ihrem Gesicht war überhaupt nicht mickrig, wenn man sich den Film anschaut. Sie haben gegrinst wie ein Honigkuchenpferd. Für Sie war das schon was Besonderes, vor dieser Fichte zu stehen.
Ich fand das total cool. Das sprengt das Vorstellungsvermögen, dass so ein 5 Meter hohes, dünnes Dingelchen da schon seit fast 10.000 Jahren im Hochgebirge steht und allen Winden und Wettern trotzt. Und unser Guide, das hat sich herausgestellt, das ist der größte Waldschützer in Schweden. Und der zeigt eben Förstern, dass da ganz seltene Arten in deren Wäldern wohnen und die deswegen nicht fällen dürfen, die Urwälder. Ne? Und deswegen ist er der meistgehasste Mann in Schwedens Forstindustrie, hat aber gleichzeitig vom König eine Umweltschutzmedaille bekommen. Und der sitzt da allein und ist total deprimiert. Und wir haben uns dann getroffen und haben gesagt, Mensch, wir müssen mal europaweit uns vernetzen, einfach mal treffen, ein Wochenende einfach nur auf ein Bier und einfach quatschen, dass man merkt, man ist nicht alleine.
Auf einer Skala von 1 bis 10, wie sehr mag Sie die deutsche Forstindustrie?
-5, würde ich sagen.
Oh mein Gott, wenn Sie einsam sitzen und wollen, dass wir was trinken gehen, dann rufen Sie mich an. Aber es heißt damit doch dann auch, dass das geheime Leben der Bäume auch ein politischer Film ist. Er hat politische Ansätze.
Er hat politische Ansätze. Wie sehr, das hat mich überrascht. Wobei der Jörg Adolf, der Regisseur, hat mich in Anführungszeichen nur begleitet. Also daraus hinterher so einen tollen Film zu machen, ist natürlich die wahre Kunst. Aber es hat sich immer herausgestellt, dass mein Leben einfach viel politischer geworden ist. Und es wird halt dringend Zeit. Also nach 2 heißen Sommern und dem starken Klimawandel eben brauchen wir jetzt endlich Lösungen. Und die gibt es ja. Das ist ja übrigens auch die gute Botschaft. Wir können was ändern, wir können das Ruder rumreißen. Es gibt sogar relativ einfache Mittel, aber wir müssen ein paar schlechte Gewohnheiten vor allem im Wald ändern. Das zeigt der Film eben auch. Und ja, das ist immer so, wenn das Establishment mal einen Kurswechsel vornehmen soll, dann gibt es erstmal ein bisschen Geschrei und das ist auch normal.
Okay, ich merke schon, Sie haben auch die Ruhe weg. Das haben Sie sicherlich aus dem Wald gelernt und aus der Beobachtung der Bäume, die ja auch nicht gleich hektisch werden. Trotzdem, wir werden über die politischen Lösungen oder diese kleinen Schrauben, die man drehen muss, damit sich dann was verändert, gleich reden. Aber werden Sie nicht manchmal auch ein bisschen ungeduldig? Denn das Wissen ist ja da und das Handeln folgt dann nicht so schnell.
Ja, also sagen wir so, ich war früher ungeduldiger. Man kann Geduld ja auch lernen. Ne? Also wenn man 3-mal gegen die Wand läuft, irgendwann sagt man, Mensch, tut weh, mach mal ein bisschen langsamer oder such vielleicht einen anderen Weg. Und das habe ich gelernt und mittlerweile bin ich da viel gelassener. Das dauert halt seine Zeit. Demokratie ist auch wirklich eine sehr langsame Form der Bürgerbeteiligung, die ich im Übrigen sehr, sehr gut finde. Es ist halt der große Nachteil, dass es langsam geht, aber den nehme ich gerne in Kauf. Insofern reicht es mir persönlich, wenn wir in den nächsten 5 bis 10 Jahren richtig was bewegen, aber das sollten wir dann eben auch tun.
Wir machen weiter mit Das geheime Leben der Bäume. So heißt der Bestseller von Peter Wohleben. Der ist ja heute mein Gast hier im hr3 Sonntagstalk und seit Donnerstag gibt's den Film eben auch im Kino. Was gehört denn eigentlich zu diesem geheimen Leben? Sie behaupten ja, die Bäume hätten sogar Gefühle und könnten sprechen. Wie geht denn das?
Ja, also übrigens behaupte ich das nicht, sondern das sind wissenschaftliche Untersuchungen, die es schon teilweise seit den 70er Jahren gibt. Also wirklich konservativ, universitär, zum Beispiel in Bonn und in Leipzig forscht man daran. Ja, wie machen die das, die Bäume? Miteinander sprechen, natürlich nicht mit Mund und Schall, sondern mit Duftvokabeln. Da hat man schon mehrere hundert verschiedene Signale entschlüsselt. Teilweise auch elektrisch über die Wurzeln, so ein bisschen wie unser Nervensystem, wobei das bei Pflanzen anders organisiert ist. Aber es gibt eben 2 Wege über Duft. Und über die Wurzeln. Also wenn zum Beispiel ein Borkenkäfer sich in die Rinde einbohrt, dann tut dem Baum das weh. Und dem tut das richtig weh. Also nicht nur als Reflex, sondern das ist ein Signal, was der Baum in so einer Art Bewusstsein verarbeitet. Das kann man übrigens darüber abprüfen, dass man festgestellt hat, dass sie sogar schmerzunterdrückende Substanzen produzieren. Und das macht man nur, wenn Schmerz bewusst wird. Also das spannend. Tut dem Baum richtig weh. Und der denkt dann eben nicht nur an sich, sondern warnt sofort seine Kumpels vor im Umfeld. Und dann kann man messen, dass die alle schon Abwehrstoffe einlagern, obwohl sie gar nicht betroffen sind.
Einfach, das heißt, durch die Kommunikation wissen die Bescheid und haben diese Information vorab gespeichert.
Genau. Also genau wie wir auch. Nehmen wir an, sie wollen über die Straße laufen, ich stehe daneben, sage Achtung Auto und dann machen sie wieder einen Schritt zurück. Und bei denen heißt es dann eben Achtung Borkenkäfer oder Achtung Reh oder alle aufgepasst, es wird sehr trocken. Ne? Ein Baum merkt das ja immer zuerst, der vielleicht besonders trocken steht. Und alle anderen reagieren dann innerhalb von, ja, je nachdem, wie schnell die unterwegs sind, Minuten bis Stunden.
Also ist geklärt, dass Bäume etwas fühlen, dass sie etwas abspeichern können wie Schmerz und daraus Konsequenzen ziehen. Und Bäume können sich auch angeblich um ihren Nachwuchs kümmern. Wie geht das?
Ja, also das ist eine schöne Untersuchung der Universität Vancouver. Die verbinden sich mit ihren Sämlingen. Jetzt muss man die Frage stellen, Moment mal, wie finden die das denn raus? Ja, wie, weiß man nicht. Aber dass die eigenen Sämlinge sind, das kann man ja über genetische Untersuchungen feststellen. Mit denen verbindet sich der Mutterbaum bevorzugt und pumpt dann Zuckerlösung hinüber. Das kann man mit radioaktiv markiertem Zucker sehr schön feststellen, wohin der dann fließt. Also die kümmern sich offenbar gezielt um ihren eigenen Nachwuchs. Das sind also nicht zufällige Wurzelverwachsungen. Aha. Und das klingt dann schon fast so schön, um wahr zu sein, aber...
Oh, mein Mutterherz schlägt hier gerade doppelt schnell. Also ich stelle mir zwei Buchen vor. Beide werfen ihre Bucheckern ab und aus den Bucheckern werden ja diese Sämlinge. Und Mama Buche kümmert sich dann um ihre Sämlinge stärker als die des Nachbarbaums. Habe ich Sie da richtig verstanden?
Ja, also das kann man nachweisen und man kann sogar nachweisen, dass Mutterbäume sozusagen Lieblingskinder, also Lieblingssämlinge haben, um die sich noch besser kümmern. Das würde jetzt natürlich keine Mutter
natürlich
zu, menschliche
Mutter nicht.
Nein, Gottes Willen. Aber also Bäume, die haben ja keine Chance, das nicht zuzugeben, weil man es da einfach messen kann. Aber selbst das gibt es. Und was ich fast noch verrückter finde, wenn es sehr, sehr trocken wird, so wie in den letzten trockenen Sommern bei uns, nimmt sich der Mutterbaum im Bereich der Sämlinge mit dem Wasserentzug aus dem Boden zurück, um den Boden feuchter zu halten für den Nachwuchs.
Selbstlos, so sind wir Mütter.
Ja, richtig. Wobei, gibt's Bäume auch, sind Zwitter, es kann ja auch ein Vaterbaum sein.
Ich wollte gerade sagen, ne? Wie lange dauert denn eigentlich so eine Baumkindheit?
Ja, das kommt drauf an. Also in einem Urwald, das ist global relativ einheitlich, so 200 bis 300 Jahre. Also man muss da sehr viel Geduld mitbringen als Baum. Und dann, das ist die Voraussetzung dafür, kann man sehr, sehr alt werden. Und in unseren Plantagen, die wachsen ja mutterlos auf, die Bäume, das sind ja alles junge Bäume eines Alters, die wachsen sehr, sehr schnell, also da ist die Kindheit ruckzuck vorbei, aber die werden dadurch nicht so alt, weil die ihre Kraft verballern. Also da ist so nach 100, 150 Jahren Schluss.
Und es gibt ja auch keine Bereicherung oder Erfahrungen, die ausgetauscht werden können, weil alle ja das identische Alter haben.
Also der Schutz fällt weg und was man weiß, das ist auch total irre, dass im Bereich der Mutterbäume die Sämlinge ähnlich reagieren. Also zum Beispiel ein Mutterbaum hat eine große Dürre mitgemacht und teilt sich von da an, weil Bäume auch so eine Art Gedächtnis haben, das Wasser anders ein. Selbst wenn es genug Wasser da ist, trinkt er nicht mehr so viel und hält den Boden schön feucht. Es könnte ja nochmal ein trockener Sommer kommen. Im Umfeld von Mutterbäumen machen Sämlinge das gleich, obwohl die Dürre vielleicht gar nicht mitgemacht haben. Sägt man den Mutterbaum ab, dann verballern die Sämlinge das Wasser, also wenn die das noch nicht gelernt haben, und vertrocknen möglicherweise im Sommer. Also man braucht, dafür plädieren auch Wissenschaftler in Kanada zum Beispiel, auf diesen großen Kahlschlägen, wenigstens ein paar alte Bäume stehen zu lassen, damit der Nachwuchs von denen lernen kann.
Also ich merke schon, es ist ein Kreislauf an Informationen. Und jetzt stellen wir fest, dass Bäume auch so etwas wie Liebe nicht empfinden, aber dass es so eine Art Zuneigung gibt unter Bäumen, kann man das
ja
so sagen?
Also das kann man sagen, das kann man auch sehen, die nehmen Rücksicht aufeinander. Also es kommt vielleicht in einem von 50 Fällen vor, dass zwei Bäume sich besonders intensiv über die Wurzeln verbinden. Die bilden dann ein Wurzelwerk, die bilden die Äste voneinander weg, um sich nicht ins Gehege zu kommen.
Das ist so eine Loki- und Helmut-Schmidt-Geschichte dann. Die haben sich dann schon im Kindergarten kennengelernt und dann hält das ewig lange.
Bei Bäumen passiert das halt deswegen nicht ganz so häufig. Sie können sich ja nicht aussuchen, neben wem sie wachsen.
Also
die ist sehr begrenzt. Also sie können ja nicht weglaufen. Also wenn sie da so wachsen und dann neben ihnen fällt so eine Buchecke runter und das ist halt ein Stinkstiefel, dann stehen sie halt ihr Leben lang neben einem Stinkstiefel. Da wird es halt nichts. Aber wenn sich dann zwei gefunden haben, dann bleiben die so eng zusammen, dass wenn sie einen von beiden absägen würden, dass der andere dann auch stirbt.
Oh, das ist ja traurig.
Das ist traurig.
Das habe ich jetzt heute an diesem Sonntagmorgen nicht erwartet, dass es so emotional wird, lieber Peter Wohlleben. Ja. Also, wir müssen gleich nochmal drüber sprechen, weil Sie haben es jetzt auch zweimal erwähnt. Der nächste heiße Sommer kommt bestimmt. Wir wissen, das ist Stress für die Bäume. Wie bleibt man in so einer Situation cool? Wie kann man sich vorbereiten? Was wäre der ideale Wald, um damit umzugehen? Wir sprechen gleich weiter mit Peter Wohlleben hier im hr3 Sonntagstalk. Und wer Lust hat, kann sie auch aktuell im Kino erleben. Der Film heißt Das geheime Leben der Bäume. Der Förster Peter Wohlleben bringt Licht ins Dickicht des Waldes und gewährt uns Einblicke in ein geheimnisvolles Universum, das zugleich bei immer heißeren Sommern auch ein Politikum natürlich wird. Neben dem Licht ist der Kampf um das Wasser größer geworden. Gilt das eben auch für den Wald, Herr Wohlleben?
Also Bäume kämpfen grundsätzlich nicht gegeneinander, sondern es ist eine große Kooperationsgemeinschaft. Mhm. Aber Wassermangel, ja, richtig, der bedroht die Wälder. Und zwar umso mehr, je stärker wir die auflichten. Weil dann erwärmen sich die Wälder, dann erwärmt sich der Boden, mehr Wasser verdunstet und die Wälder vertrocknen.
Wie passiert Auflichten, nur nochmal für uns Waldlaien?
Im Prinzip durch Baumfällungen. Das heißt, in einem normalen Urwald hätten wir ungefähr 1000 Kubikmeter Biomasse pro Hektar. In normalen Wäldern in Deutschland haben wir nur noch ein Drittel. Das heißt, es fehlen zwei Drittel aller Bäume. Und dadurch wird der Wald licht, es kommt Wind rein, es kommt Sonne rein, der Boden heizt sich auf und der Wald vertrocknet auch so schon relativ stark. Und wenn jetzt eben so ein heißer Sommer kommt mit 40 Grad, dann ist es für die meisten Bäume zu spät. Das beste Mittel hat der Wald eben selber. Wenn wir ihn in Ruhe lassen, dann wird er wieder dicht, dann bildet sich auch viel Totholz, was viel Wasser speichert. Und der Wald wird feuchter, kühlt sich ganz stark herunter durch Verdunstung. So eine einzelne Buche kann am Tag bis zu 500 Liter Wasser verdunsten. Also zwei, drei Badewannen voll. Mhm. Und diese Wälder, die sehen noch ganz gut aus. Also wie das weitergeht mit dem Klimawandel, da müsste man in die Glaskugel gucken. Es wird auf jeden Fall schlechter, sagen wir es mal so. Und was wir wissen ist einfach, je ungestörter solche Ökosysteme sind, desto besser können sie sich ausbalancieren. Und je mehr wir dazwischenfunken, desto leichter kommen die ins Stolpern.
Ich merke schon, dieses Dazwischenfunken macht die so ein bisschen latent aggro, ja. Und dieses einfach mal es in Ruhe lassen. Warum fällt das so schwer? Warum geht das nicht, wenn es denn dann doch die bessere Lösung wäre fürs Klima, für die Feuchtigkeit im Wald, für den Wald selbst auch?
Ich packe mich mal in die eigene Nase. Ich schreibe Bücher so und dazu braucht man Papier. Oder ich heize auch mit Holz, dazu braucht man eben Holz. Also lange Rede, kurzer Sinn, wir alle nutzen Holz in irgendeiner Form. Und dazu müssen wir Bäume absägen und das stört den Wald. Und die Frage ist einfach, wo liegt ein tragbares Gleichgewicht zwischen Nutzung und Schutz? Das entwickeln wir momentan in Deutschland nicht, weil die Politik eben hektisch hingeht, hackt alles ab und pflanzt wieder neu hin. Aber das ist keine Antwort, sondern wir müssten jetzt eigentlich nach diesen zwei heißen Sommern mal uns hinsetzen und in Ruhe mal überlegen, mit der Forschung zusammen, wie können wir erstmal dem Wald helfen und danach müssen wir schauen, wie viel Holz kann der Wald unter diesen verschärften Bedingungen überhaupt noch liefern.
Es gibt Libyen-Gipfel, es gibt Wohnungsnot-Gipfel, es gibt den Diesel-Gipfel. Warum gibt es keinen Waldgipfel? Dann könnten doch alle Experten zusammenkommen.
Ja, den hat es schon gegeben vom Bundeslandwirtschaftsministerium. Nur abgesehen davon, dass die Ergebnisse vorher schon weitgehend feststanden, ging es da nur darum, wie können wir mehr Holz verbrauchen? Und man sagt, nein, es geht doch gerade darum, weniger zu verbrauchen, um die Wälder zu entlasten. Nein, also es sollte mehr Holz verbraucht werden, es sollte mehr aufgeforstet werden. Also das ist ja auch das Gegenteil von natürlicher Waldentwicklung. Das sind so Fragestellungen. Und es ging darum, um fremde Baumarten, also nicht standortheimische, zu importieren, wo wir genau wissen.
Für die ist das doch noch anstrengender, würde ich jetzt natürlich als Laie vermuten.
Ich sag mal, Douglasie ist so eine Zauberbaumart aus Nordamerika, die es richten soll. Roteiche auch aus Nordamerika oder Baumhasel irgendwo aus dem Südosten. Und dazu muss man sagen, es gibt weltweit keinen einzigen gepflanzten Wald, der besser dasteht als natürlicher Wald. Also dieses Experiment ist schon mehrfach grandios gescheitert. Aber reflexartig wird das jetzt nochmal aus der Mottenkiste geholt und man sagt, jetzt machen wir gerade weiter so. Das ist das, also wir haben es vorhin gesagt, latent aggro. Ja, also in dem Fall, also wenn man immer wieder dieselben Fehler macht, muss ich sagen.
Schmeiß mal die Waldkettensäge an.
Genau, also so ganz allmählich würde ich mir doch mal wünschen, man diskutiert mal wirklich mit nicht nur mit Forstwissenschaftlern, die ja häufig aus der Forstindustrie kommen, sondern mal mit Biologen und mit Chemikern, Physikern, Meteorologen, macht mal wirklich einen großen, breit aufgestellten Gipfel, der im Ergebnis eben offen ist. Das ist ja eigentlich der Sinn der Sache, dass man mal neue Strategien entwickelt. Und da bin ich aber auch optimistisch. Und ich muss ganz ehrlich sagen, zur Not nach der nächsten Bundestagswahl.
Ja, es erfordert eben Flexibilität. Und die ist manchmal dann schwer, schwer abrufbar, wenn man als Wiederholungstäter dann immer wieder handelt und im Grunde das Ergebnis ja eigentlich nicht besser wird. Aber wir beide, ich darf es verraten, weil wir beide ja nicht mehr 20 sind, waren ja in den 80ern und 90ern schon gegen Waldsterben auf der Straße, Anti-AKW sowieso. Und jetzt muss man gleich vielleicht nochmal gemeinsam klären, ob denn die Wissenschaftler und die vielen Schüler und Schülerinnen, die ja bei Fridays for Future auf die Straße gehen, all diese jungen Klimaaktivisten, haben die jetzt inhaltlich was neu erfunden oder waren wir Ende der 80er, Anfang der 90er schon ganz weit vorne, lieber Peter Wohlleben? Klären wir gleich, ja, hier im hr3 Sonntagstalk. Er ist Deutschlands bekanntester Förster und heute mein Gast im hr3 Sonntagstalk, Peter Wohlleben. Ich bin Bärbel Schäfer und habe heute schon gelernt, dass erstens Mutterbäume ihre Kinder ihre Sämlinge versorgen, dass sie Lieblingssämlinge haben und dass es geheimnisvolle Prozesse zwischen den Bäumen gibt, die dort ablaufen. Nachhaltigkeit und Umweltschutz ist ja nicht erst ein Thema, seitdem es, Entschuldigung, die Brände in Australien gibt oder die Abholzungen in Brasilien, die ja dramatisch sind. Es ist natürlich auch ein Thema für die weltweite Fridays for Future Bewegung. Aber lieber Peter Wohlleben, schon in den 80ern und 90ern gab es ja Demos gegen Waldsterben und Abholzung. Haben Fridays for Future das Rad also neu erfunden?
Die haben es nicht neu erfunden, aber die machen es besser, muss ich ganz ehrlich sagen.
Was machen also die besser als wir? Weil wir waren ja auch ziemlich panisch, ne? Damals war es ein ganz, ganz großes Thema, Waldsterben.
Ja, und da muss man sagen, das ist ein schönes Beispiel dafür, wie es funktioniert. Wir haben es ja in den Griff bekommen. Also es ist ja nicht von alleine weggegangen oder es war auch nicht übertrieben. Wenn wir nichts gemacht hätten, wäre es dazu gekommen. Aber es wurden Katalysatoren eingebaut, Rauchgasentschwefelung in der Industrie und siehe da, der Wald hat überlebt. Es ist eine Blaupause, müssen wir jetzt natürlich in einem viel größeren Maßstab aufs Klima anwenden. Mhm. Was ich toll finde, dass es eben auch selbst Grundschüler sind, die mit auf die Straße gehen. Und es ist eben nicht Generation Handy, die nur noch daddelt und vor dem Computer sitzt, sondern die gehen auf die Straße, die sind politisch. Und zwar viel politischer, als wir das gedacht haben. Und man muss sagen, die bewegen in einem Umfang, den ich nicht für möglich gehalten hätte. Ich denke zum Beispiel, dass das Klimakabinett der Bundesregierung, es gibt ja jetzt endgültig den Kohleausstiegsbeschluss, wir stehen jetzt zum Glück kurz vor der Gesetzgebung, das wäre ohne Fridays for Future nicht möglich gewesen.
Also Sie sind nicht so pessimistisch und sagen, ach, das sind aber nicht die Ergebnisse, die wir haben wollten und es dauert allzu lange. Sie üben sich da dann auch ein bisschen in Geduld, weil viele der Fridays for Future, wir hatten Luisa Neubauer hier auch im Gespräch, die sind da noch etwas ungeduldiger. Gehört ja auch zur Jugend dazu, ungeduldig zu sein.
Ich wollte gerade sagen, das ist gut so, dass sie noch ungeduldig sind. Natürlich ist das kein Traumergebnis und das reicht bei weitem nicht aus. Aber die Lawine ist jetzt mal in Bewegung gekommen und ich bin sicher, wir werden eine Beschleunigung der Ergebnisse haben mit jedem heißen Sommer, der da leider noch kommen wird. Es ist anscheinend noch nicht allen Politikern klar, dass die Wirtschaft, wenn wir sie jetzt nicht massiv umstellen, in bestimmten Teilbereichen wegbrechen wird. Und wegbrechen ist immer schlecht. Eine gewollte und begleitete Transformierung ist gut. Da müsste deutlich mehr passieren. Und was mir vor allem fehlt, ist der
Optimismus. An welche Bereiche denken Sie da?
Na, ich denke zum Beispiel also Energiepolitik generell. Also jedes Dach, wo keine Solarzellen drauf sind, das tut mir irgendwo in der Seele weh. Und wenn Sie so ein Haus haben, was kein Gas mehr braucht, kein Öl mehr braucht, sondern nur über so eine Luft-Luft-Wärmepumpe sich aufheizt, das Ganze vom Dach angetrieben, dann muss man sagen, das ist ja auch viel billiger. Und das ist ein sehr, sehr komfortables Wohnen. Also man verliert ja gar nichts. Mhm. Und das fehlt mir so ein bisschen, dass man sagt, hey, also ich bin auch sehr technikaffin. Dann kann man so über die Handy-App schauen, jeder Tag, wo die Sonne scheint, da strahle ich im Gesicht und gucke, wow, schon wieder 30 kW produziert. Das kann doch Spaß machen. Und momentan diskutieren wir über Arbeitsplatzabwicklung, Umschulung und diese ganzen Dinge, wo man sagt, Mann, Deutschland ist doch ein Land mit intelligenten Leuten, mit tollen Ingenieuren. Lass sie doch mal richtig arbeiten.
Also da die Ergebnisse auch ein bisschen positiver, neugieriger, experimentierfreudiger, wenn ich sie richtig verstehe, zu verkaufen. Aber es klingt so, als wenn Sie immer alles richtig machen. Haben Sie auch mal einen Fehler gemacht?
Ich mache jeden Tag Fehler und deswegen bin ich vielleicht der ungeduldigste Mensch mit mir selber. Na, natürlich, gerade weil ich vieles falsch gemacht habe.
Haben Sie mal falsch geheizt? Haben Sie mal eine falsche Heizung eingebaut? Haben Sie mal irgendwas geplant, natürlich, was daneben ging?
Also sagen wir mal ein Beispiel, eine Pelletheizung habe ich 2008 eingebaut, weil ich dachte, so, jetzt wird das Forsthaus CO2-neutral. Und kurz darauf kamen die ersten großen wissenschaftlichen Publikationen, dass Holz nicht besser abschneidet als Steinkohle. Also wirklich, ich glaube sogar noch im selben Jahr. Und die Heizung hat damals 14.000 Euro gekostet, das war echt bitter. Und wir haben die tatsächlich 2-3 Jahre später wieder rausreißen lassen, ne? Weil ich gedacht habe, das gibt's doch überhaupt nicht, ich Blödmann. Ja, da war ich eben auf dem Holzweg, im wörtlichen Sinne. Also und so Dinge habe ich natürlich mehrfach gehabt in meinem Leben und das korrigiere ich immer wieder. Ich muss sagen, ich mache mit Sicherheit viele Fehler. Einen Fehler mache ich nicht, dass ich, wenn ich einmal was mache, das beibehalte, sondern ich bin einfach neugierig und wenn es was gibt, auf einer soliden Basis, was vielversprechender ist, dann probiere ich das aus.
Genau. Sie haben Forstwirtschaft studiert. Sie haben über 20 Jahre in der Forstverwaltung gearbeitet. Sie leiten die Waldakademie in der Eifel. Und wenn Sie mit einer Traube Menschen durch Ihr Dorf laufen, weiß jeder, Peter Wohlleben vermittelt gerade wieder seine Liebe an den Wald. Sind Sie es manchmal leid, immer zu erklären, oder braucht der Wald Ihre Stimme?
Also der Wald, der kommt seit 300 Millionen Jahren noch ohne mich aus. Das wird er auch noch eine Zeit lang schaffen. Und leid bin ich insofern nicht, weil ich es ja nicht machen muss. Also die Akademie leitet im Übrigen mittlerweile mein Sohn. Und ich selber mache natürlich noch eine Reihe von Veranstaltungen, weil es mir Spaß macht. Das ist ja das Schöne. Ich muss gar nichts. Dadurch, dass ich so viele verschiedene berufliche Betätigungsfelder habe, habe ich, das muss ich zugeben, das ist großes Glück, die Gelegenheit, mir das rauszusuchen, was mir richtig Spaß macht. Und Führung mit Menschen im Wald, also was Schöneres, kann ich mir eigentlich nicht vorstellen.
Was ist die Frage, die immer wieder gestellt wird?
Also die klassische Frage hinterher ist meistens, was kann ich tun im Alltag, um Wälder zu schützen? Wenn man das alles gehört hat und findet das alles ganz toll oder auch ganz traurig, je nachdem, über was wir gesprochen haben, dann sagen die Menschen so, was mache ich jetzt eigentlich im Anschluss damit?
Was antworten Sie?
Also es gibt was ganz Einfaches. Wechseln Sie zum Beispiel die Suchmaschine auf Ecosia. Das ist eine gemeinnützige Suchmaschine, die für alle paar Klicks einen Baum pflanzt, zum Beispiel brasilianische Küstenregenwälder wieder renaturiert oder in der Sahelzone neue Wälder bildet. Das kostet gar nichts. Das kostet einfach nur einen Wechsel.
Und ist auch garantiert, dass Sie das machen.
Das ist garantiert. Wir haben uns die auch angeguckt und arbeiten mittlerweile mit denen zusammen, weil die wirklich so gut drauf sind. Es ist unfassbar, wie toll die arbeiten, wie transparent die arbeiten. Die zählen übrigens auch nur Bäume, die nach 3 Jahren stehen, ne? Mhm. Und nicht irgendwelche Fantasiebäume. Also die, da kann
also
man
statt
seine Hand
Google zum Beispiel oder irgendwelche anderen.
Ich wollte den Namen jetzt nicht erwähnen, genau.
Naja, aber ich mache das statt. Nur statt weil ich, damit ich es verstehe.
Ja, genau. Kann man genauso.
Was kann man noch machen?
Weniger Holz verbrauchen. Also das, was sie dann verbrauchen, freuen sie sich dran. Ne? Also ich bin gegen schlechtes Gewissen, aber dort, wo man die Wahl hat, einfach ein bisschen auf die Bremse treten. Allgemein alles, was dem Klima nützt, nützt auch dem Wald. Das sind eigentlich schon so die 3 Weisheiten, vielleicht die 4. Das ist meine Herzensangelegenheit. Gehen Sie in den Wald raus. Wenn Sie den Wald lieben, nehmen Sie automatisch Rücksicht.
Hier ist der HR3 Sonntagstalk mit mir, Bärbel Schäfer, Ihrer Sonntagsförsterin und dem echten Förster im echten Leben, Peter Wohlleben, einem Naturschützer, der uns heute, glaube ich, allen Lust gemacht hat, darauf in den Wald zu gehen, Wald zu baden und die Natur zu erleben. Vielleicht umarmen Sie heute erstens mal Ihre Frau oder Ihren Mann und dann umarmen Sie vielleicht mal gemeinsam einen Baum und erleben die Kraft der Natur. Denn, lieber Peter Wohlleben, das haben wir ja heute auch festgestellt, die Natur hat unglaublich viel Kraft, sich auch zu erholen. Sie haben drüber geschrieben, über dieses Wunder und das geheime Leben der Bäume. Jetzt gibt's dazu auch einen Film in unseren Kinos. Was kann denn der Film, was das Buch nicht schon geleistet hat?
Also der Film geht ganz klar über das Buch raus. Bestimmte Sachen sind einfach schwer vorstellbar und deswegen ist es ganz toll, dass Jan Haft über 1,5 Jahre diese Phänomene mit irre aufwendigen Zeitrafferaufnahmen verfilmt hat, dass man mal sieht, was ist denn zum Beispiel eine Hornmilbe? Ich konnte mir das vorher auch nicht so richtig vorstellen. Oder wie funktioniert dieses Wurzelsystem, dieses Stillen der Bäume untereinander und so weiter.
Da gibt es einen schönen Effekt, wie man das ganz leicht dann versteht, wenn man sich den Film anguckt.
Ja, und das ist übrigens kein Computereffekt, sondern das ist eine ganz aufwendige Lichtinstallation. Also die haben da nachts, das sind Künstler, die haben nachts im Wald übernachtet in unserem Urwaldreservat und das dann drauf projiziert. Also wahnsinnig aufwendig gemacht. Mit sehr, sehr schönen Bildern. Und dann hat der Regisseur Jörg Adolf mich mit dem Kameramann Daniel Schönauer 1,5 Jahre lang begleitet, praktisch zu meinen Waldschutzaktivitäten, aber auch in die Studios, in Vorträge, in Diskussionen mit Studenten und so weiter. Also man kriegt einen Überblick dafür, was man alles für den Wald tun kann und wo es überall brennt, aber auch wo es eben sehr, sehr schöne Wälder gibt.
Also ich merke, Sie haben schon einiges überstanden, damit dieser Film sozusagen das Licht der Welt erblickt. Jetzt müssen Sie noch unseren härtesten Fragenhagel überstehen. Und wenn Sie das schaffen, dann garantiere ich Ihnen, überall werden Bäume blühen. Also okay. Fragenhagel mit Peter Wohlleben. In welchem Wald steht denn nun das Haus von Hänsel und Gretel?
Das steht in dem Fichtenwald. Sonst kann man keine Hexe wohnen.
Schon mal aus Angst gepfiffen im Wald?
Nein, aber ich würde sagen, hat nicht viel gefehlt.
Was? Sie haben Angst im Wald? Das kann ja also nur mir als Städterin so gehen.
Nee, das sind ureigene Reflexe, die hat jeder. Und jeder, der was anderes behauptet, lügt oder ist sehr abgebrüht. Aber abgebrüht möchte ich ja nicht sein.
Ja, und laufen Sie nachts durch den Park in der Stadt? Oder macht Ihnen das auch Angst?
Also Park in der Stadt nachts, muss ich ganz ehrlich sagen, finde ich mulmiger als nachts im Wald. Weil nachts im Wald weiß ich, da bin ich allein.
Schon mal im Wald übernachtet?
Schon öfter. Es macht total Spaß. Es passiert allerdings nicht das, was man meint, unheimliche Geräusche, sondern es wird ganz still nachts im Wald.
Waldbaden finde ich.
Fand ich früher doof, finde ich mittlerweile total cool, weil ich es richtig verstanden habe, dass das einfach eine Anleitung zum Entspannen im Wald ist.
Bäume umarmen sollte jeder, weil?
Weil es sich schön anfühlt, auch wenn es den Bäumen nichts gibt.
Ich bin verwurzelt, wie so mancher Baum. Und zwar wo?
Und zwar in Hümmel, in meinem Forsthaus, im Kreise meiner Familie. So wie eine alte Buche.
Alleen mag ich, weil?
Weil sie für uns Menschen wichtig sind, auch wenn die Bäume dort ein bisschen sehr symmetrisch und auch nicht in Familienverbänden stehen.
Es wäre gut, wenn die klassische Forstwirtschaft endlich...
mehr Rücksicht auf die Natur nimmt. Das entspannt Förster übrigens auch.
Förster können vieles, aber Förster können nicht.
Förster können nicht vom Holz lassen.
Jetzt senden wir die Sendung heute am Australian Day. Das ist der Nationalfeiertag Australiens. Und wir alle haben die Bilder gesehen der brennenden Wälder in Australien. Sollten die gelöscht werden, was wir alle hoffen, zeitnah, gibt es dann Hoffnung eigentlich für diese Region? Erholt sich der Wald eigentlich von so einem Feuer?
Der Wald erholt sich auf jeden Fall, wobei in Australien ist das eben sehr unterschiedlich. Buschfeuer, auch Bodenbrände sind normal. Das war in einigen Bereichen auch so. Aber diese Megafeuer, da sind ja alle Bäume verbrannt. Mhm. Und das ist eben das Untypische. Da kann es teilweise Jahrhunderte dauern. Und möglicherweise sind an einigen Stellen auch Arten ausgestorben bei diesen Bränden.
Was macht man dann? Muss man das dann auch wieder aufforsten oder überlässt man der Natur sich selbst nach so einer Katastrophe?
Grundsätzlich kann man das der Natur selber überlassen. Bei diesen ganz, ganz großen Feuern, die jetzt über Hunderte von Quadratkilometern gehen, da kann es sinnvoll sein, auch mal ordentlich Samen noch auszustreuen von den heimischen Baumarten, um das ein bisschen zu beschleunigen. Aber grundsätzlich, das ist immer die positive Nachricht, wenn wir uns nicht so viel einmischen, kommt der Wald zurück.
Ist eigentlich Ihre Lieblingsfarbe tatsächlich grün, wie man das immer denkt von allen Förstern?
Nee, meine ist blau, so ein schönes Himmelsblau. Das ist übrigens auch die Lieblingsfarbe von Bäumen. Das brauchen die nämlich für die Photosynthese.
Okay, dann wünsche ich uns allen einen himmelblauen Frühling und bedanke mich bei Ihnen und viel Spaß allen, die heute in den Wald gehen. Dankeschön, Peter Wohlleben.
Danke, Frau Schäfer. Hat mir sehr viel Spaß gemacht.
HR3. HR3. Zu Hause in Hessen.